Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 69 von Dienstag, dem 20. Juni 2023 im Podcastkanal von Ralf Stumpf Seminare aus der Jablonski-Straße. Dieser Podcast erscheint immer am Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast, auf den üblichen Podcastkanälen und später im Podcast-Archiv der World of NLP. Heute geht's weiter mit den Master Hacks und mir gegenüber sitzt schon in den Startlöchern Daniel Köpke.
Ja!
Und los geht's.
Ja.
Daniel, wir müssen kurz erklären, warum wir jetzt vielleicht ein bisschen gaga drauf sind, weil wenn dieser Podcast auch rauskommt, wird es sein Dienstag, der 20. Wir sitzen jetzt allerdings hier am Sonntag, dem 18. Wir haben gerade einen super mega gigantischen Coach-Block hinter uns gebracht.
Aber der war super mega gigantisch.
Sind ebenso erschöpft wie glücklich, erfüllt, ausgelaugt, albern und bereit.
Und nachdem wir ja den Wochengruß nicht mehr machen, wo wir unsere geistige, angestaute Energie, die wir über 5 Tage in so einem Block aufgebaut haben, dann doch irgendwie nochmal kanalisieren können normalerweise und das jetzt wegfällt, müssen wir halt einfach vermutlich hochkomplexe Mastertechniken mit uns machen.
Müssen nicht, wir machen es gern.
Gut.
Stimmt. Ja. Ja. Genau. Wobei ich hätte es gar nicht sagen dürfen, weil das Metamodell ist ja praktisch eine Technik.
Stimmt.
Genau.
Aber du hättest es doch sehr wohl sagen können, weil ein bisschen Sleight of Mouse war da auch schon mit dabei.
Aber Sleight of Mouse ist, glaube ich, nicht bei den ersten 5 Masterwochen
mit dabei. Stimmt, deswegen hättest du es nicht machen dürfen, ja.
Genau.
Aber du hast eigentlich ein bisschen an meiner Wertehierarchie rumgeschraubt. In dem Sinne war das, glaube ich, auch wieder ein bisschen okay.
Ich hatte gehofft, ich bin eben eine 7-Ressource in dem Fall gewesen.
Die bist du sowieso
immer. Und habe mit göttlicher Stimme das wieder zurechtgeruckelt. Haben wir jetzt alles schon drin?
Wir haben noch nicht modelliert.
Ja.
Und so richtig viel systemisch hin, aber wir kriegen das irgendwie schon.
Du hast es dir selbst hin?
Ich habe es mir selbst gut, hin.
Das ist wunderbar, dann kann ich jetzt wieder umdrehen. Ich erkläre mal ganz kurz, was wir hier machen, außer rumalbern. Das ist, im Grunde ist das immer noch ein Dagmar-Ling-Gedenk-Podcast-Serie, weil Dagmar und ich, wir wollten ja mal einen Podcast machen über Practitioner Hacks. Und dann hat sie ja diese berühmte, war das der 66er, glaube ich, am Anfang eine Einleitungsfrage gestellt, die uns am Ende eine Stunde beschäftigt hat. Ein sehr schöner, toller Podcast, wo wir halt überhaupt nicht dazu gekommen sind, das eigentliche Thema. Und dann, weil ich ja Handlungstyp Ehrenhalber bin, habe ich das einfach im nächsten Podcast gemacht und dann dich als Handlungstyp Oberehrenhalber für den übernächsten eingeladen. Und ich muss ehrlich sagen, es hat mir Spaß gemacht.
Ja,
mir
auch.
Es war richtig schön. Und es gab auch viel gutes Feedback. Und darum haben wir beschlossen, wir machen jetzt direkt weiter und machen heute die Masterhacks. Das heißt, für die, die jetzt das erste Mal das hören, wir gehen jetzt die Wochenenden des Mastercurriculums durch, stellen uns dazu dann auch sogar einen Kurzzeitwecker, der nach knapp 10 Minuten piepst, damit wir uns nicht verplappern und überlegen uns zu jedem dieser Masterwochenenden, wie man das im Alltag anwendet, was bei den Themen jetzt knackiger ist als bei Practitioner. Weil es wird gehen, ich gehe mal ganz kurz durch, im Februar geht es um die spirituelle Ebene 7, im März geht es um Modeling-Übungen und Interventionsdesign, im April geht es um die fortgeschrittenen NLP-Techniken für Gruppen und Systeme, im Mai um die fortgeschrittenen Anwendungen der logischen Ebenen und im Juni um die Arbeit mit Werten und Kriterien. Das ist, was wir machen werden und wir werden jetzt der Welt erklären, wie man das für sich einsetzt und damit würde ich sagen, ich starte.
Und wir zittern jetzt schon, wie wir das in einer Stunde
schaffen. Wie Erbsenlaub.
Ja, wie Erbsenlaub. Wer ist das denn?
Das heißt Espenlaub.
Also.
Du hast doch vorhin angefangen, wie war das? Mit deinen Hörfehlern? Du hast doch heute irgendwie die neue Kategorie der NLP-Hörfehler.
Genau, da hatten wir, das war, ich krieg's glaube ich nicht mehr zusammen, den Verhörer.
Ja.
Vielleicht fällt es mir später noch mal.
Vielleicht fällt es dir später wieder ein. Dann starte ich jetzt die Uhr und wir beginnen mit dem Februarwochenende. Ich lese mal ganz kurz das ganze Thema vor. Arbeit auf der siebten logischen Ebene, Weltbild, Vision, Mission, Spiritualität, zum Beispiel, da steht meistens dabei zum Beispiel, weil es gibt so viele Techniken, die man immer machen kann, zum Beispiel Kernintention, Core Transformation, The Journey nach Brandon Bass, die persönliche Vision, und es startet jetzt.
Ich finde ja diese ganze Ebene 7 Arbeit unglaublich faszinierend, und das ist ja auch eine Sache, die, glaube ich, auch gerade so ein bisschen esoterischer angehauchter Menschen sehr begeistert auch an dem NLP, weil ja NLP mit diesen ganzen Ebene 7 Techniken das Versprechen gibt, mit Leuten gewissermaßen in einen Zustand zu kommen, auf eine verhältnismäßig zuverlässige Art, die halt ganz, ganz viele spirituelle Lehren, Religionen und dergleichen ja beabsichtigen. Und dass NLP für sich beansprucht, all das, was diese ganzen Religionen machen, haben wir in seiner Essenz begriffen und können mit dieser Essenz Leuten beibringen, in eine Art von Erleuchtungszustand, eine Art von nicht mehr steigerbaren Zustand eigentlich reinzukommen, in einen Trance-Zustand, also der sich mit Worten eigentlich gar nicht mehr so richtig beschreiben lässt. Also ich fand eine Formulierung von dir im Training mal ganz schön, von der Ebene 7. Wer es mal erlebt hat, der weiß, was damit gemeint ist, mit diesem ominösen Core-State, um den es halt auf der Ebene 7 geht. Und wer es halt noch nicht erlebt hat, dem bringt halt auch jede Art von Erklärung, jede Art von Beschreibung davon irgendwie nichts. Und ich finde, wenn man sich diese Ebene 7 Zustände, diese Ebene 7 Trancen oder Beschreibungen dazu mal anschaut, dann klingen die im Grunde schon irgendwie ziemlich gaga, finde ich. Also da heißt es dann irgendwie ganz oft, das ist irgendwie das erfüllendste Gefühl, was man sich vorstellen kann, die fantastischste, großartig, also es sind Beschreibungen, die typischerweise ganz, ganz intensiv auch mit Superlativen arbeiten, weil es halt auch einfach ein Kriterium von diesem Ebene 7 Zustand ist, dass es ja nicht mehr steigerbar ist. Ein Zustand an nicht mehr steigerbarer Schönheit, nicht mehr steigerbarer einem Gefühl von Wahrheit, von das ist jetzt wirklich, ich hab es jetzt begriffen, den Sinn des Lebens oder wie auch immer man das vernennen mag. Und auch wenn es dann immer noch mal eine andere Sache ist, sowas tatsächlich dann in sein Leben zu integrieren, also in jedem einzelnen Moment, ist es ja für ganz viele Menschen oft schon ein so unglaublich faszinierender Moment, so einen Trance-Zustand überhaupt mal erlebt zu haben. Also ich kann mich da halt auch an ein paar Momente, das war sogar vor meiner Masterausbildung, wo ich sowas hier mal erlebt habe, eine Trance-Ausbildung, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich stehe einer Wesenheit gegenüber, die ist so vom Größenverhältnis, wie ich wäre eine Ameise, die vor dem Taj Mahal steht. Und alleine dieses Gefühl des Staunens, dieses Gefühl des Überwältigtseins, das ist ein ähnliches Gefühl, da sind ja auch Architekturen für gebaut, wenn man irgendwie in so eine Kathedrale tritt und den Blick nach oben richtet, oder wir hatten es auch oft, dieser Moment, den Jordan Peterson als die urspirituelle Erfahrung schreibt, der Blick in den Sternenhimmel, wenn man gewissermaßen aufgeht in der Weite des Alls, da gewissermaßen Techniken zu bekommen, die mit ausreichend Geduld und ausreichend ja, vielleicht auch ein bisschen Technik, die dahinter steckt, Menschen eben dahin zu führen. Ich finde, das ist schon ein sehr faszinierendes Versprechen, dass das NLP da gibt.
Cool.
Ja.
Und das ist deine Art von Alltagsanwendung von Ebene
7. Ja, ich finde es tatsächlich ziemlich alltagsanwendungstauglich, weil wenn man einmal die Essenz dessen begriffen hat, ist sowas auch super einfach integrierbar in eine kleine Meditationspraxis, die man in seiner Meditationsroutine, vielleicht in seiner Morgenroutine oder Abendroutine oder dergleichen hat. Ich mache sowas tatsächlich oft, dass ich mir so eine kleine Trance, also die Struktur von jeder Art von Ebene 7 Arbeit ist ja, dass man in irgendeine bestimmte Richtung sich entwickelt. Also bei der Journey wäre es eben der Klassiker, ich gehe halt rein in Gefühl und lass mich durchsinken, und durch das neue Gefühl lasse ich mich auch wieder durchsinken, und also irgendeine Form von, ich sinke immer tiefer und tiefer und tiefer und noch tiefer, bis ich irgendwann in Anführungszeichen ganz unten angekommen bin, bei der tiefsten Schicht des Gefühls, und dann noch einen Schritt weiter, und dann bin ich eben in diesem ominösen Core State. Oder bei der Core-Transformation ist es dieses Gefühl von, ich gehe rein und gehe durch und wieder rein und gehe durch eine bestimmte Emotion bis ganz am Ende und noch einen Schritt weiter. Oder bei dieser doch recht bekannten Timeline-Arbeit nach Ted James, bei der man sich dissoziiert von der Timeline und immer weiter wegschwebt und weiter und weiter und weiter weg. Das heißt, es gibt eine bestimmte Raumrichtung, in die ich mich in Anführungszeichen bis zum Ende bewege und dann noch einen Schritt weiter gehe. Und da gibt es ja auch in der Hypnose immer wieder Suggestionen von einer sich unendlich in die Tiefe schraubenden Treppe, die man dann bis ganz zu Ende geht. Also Suggestionen, die rein logisch überhaupt keinen Sinn ergeben, weil wenn die Treppe unendlich ist, kann ich sie auch nicht bis zum Ende gehen. Es ist aber, wenn man das tatsächlich schafft zu prozessieren, eine ganz, ganz interessante Arbeit. Und eine Arbeit, die ich in ihrer Essenz schon in meinen Alltag sehr integriert habe. Mit meiner eigenen Meditationspraxis. Und ich finde es sehr alltagstauglich, wenn man es schafft, diesen Weg hin zu diesem Zustand in seiner Essenz zu begreifen. Du siehst es aber anders, wenn ich dich...
Nee, so anders sehe ich das nicht. Es ist nur... Wahrscheinlich müsste man alltagstauglich nochmal unterscheiden zwischen denen, die 10 Jahre LLP machen und denen, die ein Wochenende Master gemacht haben und denen, die seit 30 Jahren eine spirituelle Praxis haben. Mhm. Das sind ja dann auch verschiedene Alltage oder Alltäge oder wie man die nennt.
Ja.
Also du beschreibst ja im Grunde etwas, was auch wenn jemand eben halt eine lange Meditationspraxis macht, ist es ja auch so, dass dann Dinge im Alltag stattfinden, die sonst halt nicht stattfinden. Mhm. Darum war ich jetzt ein bisschen überrascht über die Definition der Alltagstauglichkeit.
Ja. Aber was sich aus dieser Arbeit an Ebene 7 definitiv an vielleicht ein bisschen alltagstauglicher Erfahrung für mich ganz oft ergibt in ganz, ganz vielen Alltagsgesprächen mit Freunden, mit Familie, aber natürlich auch irgendwie mit Coaches, ist so diese Erfahrung, dass diese Arbeit mit der Ebene 7, die ja oft auch mit ganz, ganz starken Emotionen verknüpft ist. Also man geht da ja durch, es ist ja jetzt nicht nur ein einfaches tiefer und tiefer und tiefer und tiefer sinken mit diesem Tonfall, sondern man geht da ja durch die absolute emotionale Achterbahnfahrt durch, von purer Freude bis zu Tod und Leid und Schmerz und Verderben. Also das sind ja heftige Gefühle, die man da dabei erlebt. Jetzt hat leider unser Wecker geklingelt und wir müssen langsam zum nächsten Thema.
Ja, aber das Gute ist, der klingelt zwar, wir können ihn aber ausmachen.
Das stimmt, weil wir sind eigentlich gerade an einer spannenden Stelle, oder?
Ja, wir wollten aber pro Wochenende 9 Minuten reden. Und wir können ja den Loop einfach offen lassen.
Genau. Und lass mich trotzdem den Satz nochmal beenden. Weil die Erfahrung durch diese Ebene 7-Formate ist eben für mich, dass selbst die schlimmsten Emotionen gewissermaßen nur Emotionen sind und es mir überhaupt keine Angst mehr macht, wenn mir irgendein Freund oder irgendein Familienmitglied sagt, dass er gerade Todespanik erlebt, dann denke ich mir, ja, er erlebt gerade ein Gefühl. Und da sich nicht quasi hypnotisieren zu lassen von so starken Worten, wo man dann natürlich trotzdem empathisch bei jemandem dabei sein kann, aber es kostet mich halt sehr viel weniger Ressourcen, solche krassen Worte dann zu hören und einen Menschen auch in krassen Emotionen zu erleben und dann halt einfach trotzdem wertschätzend und aufmerksam den Raum dafür zu halten, dann jemanden halt einen Schritt weiter zu führen in seinen Emotionen.
In seiner Todespanik.
In seiner Todespanik.
Ein Schritt weiter und durch.
Ja, manchmal muss man einfach durch.
Ich stimme dir zu und sage dazu, dass das schon Sachen sind, wo ich mir ein bisschen überlegen würde, mit wem ich sie mache.
Wie meinst du das?
Naja, das ist eine übliche NLP-Intervention, die ich auch sehr schätze, dass gerade bei unangenehmen Emotionen man einfach mal durchgeht dahinter. Aber wenn du das, wir sind ja auf Ebene 7 mit einem machst, der nicht spirituell gefestigt ist, dann würde ich keine Garantie übernehmen, was dahinter passiert. Also da ist meine Erfahrung und mein Tipp, dass ich erst checke, ob die Leute da etwas haben. Also im Sinne, ich nenne Spiritualität manchmal auch ganz flapsig, ich weiß, es geht gut aus. Wenn die das nicht haben und es ist für die ungewiss, wie es ausgeht und du sagst gerade bei sowas wie Todespanik, soll ein Schritt weitergehen, dann weiß man halt nicht, wo die ankommen. Darum will ich da zurückhalten, weil ich habe auch schon mal erlebt, dass sowas schief geht.
Ja. Gehe ich vollkommen mit. Aber wir müssen ja sowieso, wir sind leider Opfer des Weckers.
Ja.
Und gehen über aufs nächste Thema.
Und damit kommen wir zum März. Modeling, Übungs- und Interventionsdesign. Und ach, ich muss die Uhr stoppen. Moment, jetzt starte ich die wieder. Da ist natürlich vielleicht nicht unbedingt alltagstauglich, aber nicht nur erzählenswert, sondern fast schon Erzählenspflicht, was wir jetzt gerade am Ende vom Coach gemacht haben.
Das ist ja auch eine sehr, sehr großartige Entscheidung von dir gewesen, die du, glaube ich, vor so ungefähr 1,5, 2 Jahren oder so.
Nee, noch nicht mal ein Jahr. Das war, habe ich jetzt gerade zufällig in der Vorbereitung in meinem Tagebuch entdeckt, das war der letzte Tag vom letzten Modeling Master, wo ich zum allerersten Mal auf die Idee gekommen bin, dass wir die Abschlussübung gemeinsam designen. Das ist ziemlich genau ein Jahr her, aber halt ein knappes Jahr.
Ja. Also ich kann mal erzählen, was wir heute gemacht haben und ich fand es wirklich großartig. Wir haben heute im Coach aus Impulsen von Teilnehmern ein Format gemeinsam gebaut und gebastelt. Also gut, das Bauen und Basteln hat dann überwiegend du übernommen. Und da waren diverse Teilnehmerwünsche mit dabei. Zum Beispiel, das Format sollte die Identität als Coach stärken. Das Format sollte gewissermaßen die eigene Positionierung ein bisschen stärker schärfen können als Coach. Es sollte Kompetenzen bewusst machen. Es sollte auch ein gewisses Gruppengefühl verstärken. Also wir haben im Grunde genommen am Anfang des Tages so eine Stunde lang Wünsche gesammelt, was soll denn das Format eigentlich machen und was für Aspekte des Trainings soll denn dieses Format gewissermaßen auch integrieren. Und ich fand es super, was da am Ende auch bei rausgekommen ist. Und das hast du dir...
Ja, dass du das super fandst, verstehe ich, weil in deiner Kleingruppe hat dein Teilnehmer gesagt, dass die Version, wo du ihn durchgeführt hast, ja noch besser war als die Demo, die ich gemacht habe. Und das ist natürlich schon...
Das hat dich schon auch ein bisschen...
Stolz gemacht auf dich.
Natürlich. Wollte ich auch sagen.
Stolz gemacht.
Ja,
Weil du kennst doch den Satz von Bernd Isert, beim guten Lehrer werden die Schüler so gut wie der Lehrer, beim sehr guten Lehrer werden die Schüler besser als der Lehrer, beim Meister widerlegen die Schüler den Lehrer.
Naja, ich habe dich ja nicht widerlegt. Ich glaube, ich hatte heute einfach nur einen günstigeren Zeitrahmen. Wir haben natürlich, also um mal weiter zu erzählen, was wir dann weitergemacht haben, wir haben dann natürlich als eine Art von dir geleiteten Gruppenprozess gemeinsam überlegt, wie kann man all diese Elemente, die jetzt von Teilnehmerwünschen da gewesen sind, wie kann man die in einer sinnvollen Reihenfolge arrangieren, um tatsächlich einen funktionierenden Prozess abzubilden. Mit einem neuen Selbstbild als Ergebnis, als Coach der Teilnehmer, des Teilnehmers, der durchgeführt wurde. Und das haben wir dann eben in einer Demo, die aber noch kein fertiges Format zugrunde hatte, sondern eher so eine Qualität von Experimentieren, von wir probieren jetzt auch mal aus und wir probieren mal aus, aus welcher Position funktioniert denn hier der Kniff überhaupt jetzt erstmal richtig. Und das finde ich immer schon richtig cool, und weil das erinnert mich so ein bisschen, ich stelle mir das immer so vor, in den Wild Days, von denen im NLP ja auch immer die Rede ist, dass die da auch, gut, bei denen waren vermutlich mehr Drogen im Spiel als bei uns, aber gut, wir haben halt ja auch einen guten Tee, mit dem wir uns hier immer stärken. Das fand ich schon richtig cool vom Prozess her. Und dass dann in der Demo, während der Demo, geschärfte und optimierte, vom Prozess auch optimierte Format, das haben wir dann als Teilnehmer halt in den Übungsgruppen dann selber durchgeführt. Und dass da natürlich die optimierte, fertige Version für jemanden, der es beobachtet, besser verständlich ist, liegt ja auch in der Natur der Dinge.
Naja. Die Alltagstauglichkeit sehe ich. Ich glaube, das aber müsste man bei jeder Mastertechnik dazu sagen, dass natürlich die Mastertechniken dann alltagtauglich sind, wenn man Master ist. Also ich meine, im Practitioner sind viele Gedanken, die kann man sozusagen einfach mal so jemandem sagen. Übernimmt das mal in den Alltag. Beim Master ist das zum Teil schon schwieriger. Ich weise ja immer wieder auch darauf hin, dass gerade bei den Masterformaten man oft merkt, da muss nicht nur der Coach das Ganze können, da muss auch der Coachee entsprechend dafür ausgebildet sein.
Absolut. Also da sprichst du auch einen ganz wichtigen Effekt an, der sich durch die Masterausbildung bei mir auf der Metaebene, glaube ich, eher ergeben hat. Nämlich dadurch, dass die meisten Masterformate ja ziemlich lang sind. Also das sind ja rein von der Zeit, gibt es ja kaum ein Masterformat, das man wirklich in unter einer Stunde schafft. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dadurch, dass man halt so eine lange Trance halt auch hat, in die man dann geht, fällt es mir auch leichter, Alltagsaufgaben, die halt einen längeren Fokus brauchen, wo ich halt auch länger mal mich um eine Aufgabe kümmern muss, die fallen mir also sehr viel leichter, seit ich halt einen Master habe und auch die Fähigkeit trainiert habe, an so kognitiv intensiven Prozessen lange an einem Ding dran zu bleiben.
Ich habe ja zum Thema Übungsdesign dreifach oder vierfach spannenden Input. Ich meine, das erste war logischerweise mein Musikstudium, da lernt man einfach zu üben. Dann später mit Vera F. Birkenbiel und Klaus Marwitz und Keith Johnston, die waren Virtuosen im Üben. Und dann kam aber noch einmal ein Personal Fitness Coach in mein Leben, mit dem ich getauscht hatte, ein Jahr Fitnesstraining gegen ein Jahr NLP-Ausbildung. Und da habe ich nochmal diese Aspekte gelernt, dass ich halt eine Übung machen kann auf Tempo, ich kann sie machen auf Ausdauer, ich kann sie machen auf Intensität, ich kann sie machen auf Genauigkeit. Und ich habe gemerkt, genau das Gleiche geht auch im NLP. Und das ist sehr spannend. Und du weißt ja, wir üben ja manchmal die Aspekte wirklich einzeln. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Ich hatte einmal in einem Kurs wirklich, dass wir versucht haben, jedes NLP-Format möglichst schnell. So nach dem Motto, wer schafft das Reimprinting unter 3 Minuten? Und das geht natürlich wirklich nur mit Mastern, aber es ist abgefahren, was da passiert. Weil du merkst halt wirklich, du kannst die Sachen schnell machen. Und was du jetzt halt beschreibst, ist das mit der Kondition, dass ich lange durchhalte. Weil da ist halt oft das Problem, wir reden ja wirklich gerade über Übungsdesign, von daher passt es gut, dass in den langen Masterformaten natürlich logischerweise die Stelle der Veränderung gegen Ende ist.
Ja.
Und wenn dann der Coachee erschöpft ist und da nicht mehr kann, dann geht die ganze Show den Bach runter am Ende. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man da auf den Konditionsaspekt achtet.
Ist ja ähnlich wie bei einem guten Film. Auch da kommt ja die Stelle, wo der Film dann wirklich Sinn ergibt, wo dann ganz oft viele vorher vorbereitete Handlungsstränge dann in einem zusammenfließen und der Held des Films dann doch die bestimmte Veränderung durchmacht. Das passiert ja auch erst gegen Ende. Und so ist natürlich auch ein Masterformat.
Jetzt müssen wir mal ganz schnell in der letzten Minute sagen, was eigentlich Übungs- und Formatdesign ist und wie man es in der Praxis einsetzen kann. Mhm. Ich unterscheide ja sehr klar zwischen Übung und Format. Mhm. Darum heißt es ja beides. Die Übung ist für mich auf der Ebene einer Etüde in der Musik oder einer Fitnessübung, freie Gewichte oder Maschine, wie auch immer. Und das Format ist dann sowas wie ein richtiges Musikstück, was ich spiele, oder ein Spiel, ein Wettkampf im Sport. Also da geht es dann wirklich um einen von Anfang bis Ende. Und ich finde es schon cool, wenn man das für sich selbst machen kann. Also ich würde mal behaupten, dass ich mindestens dreimal die Woche für mich ein kleines NLP-Format oder eine kleine NLP-Übung baue. Mhm. Weil wenn man weiß, wie es geht und okay, es ist schwer, aber es ist nicht so schwer, dann kann man sich halt bei ganz vielen Dingen mal das Gefühl haben, oh, das wäre gut, das jetzt ins System reinzukriegen. Weil es halt über eine einmalige Veränderung hinausgeht. Ich will, dass mir da ein mentaler Muskel wächst. Ich möchte da mir was angewöhnen. Mhm. Dann ist das toll, wenn man das kann.
Ja.
Viele von den Formaten, die ich für mich gemacht habe, sind inzwischen im Training gelandet.
Kannst du da mal ein, zwei Beispiele
nennen? Ich würde sagen, das berühmteste, auch wenn es sie jetzt nicht mehr gibt, sind die Ressourcekärtchen. Mhm. Die hatte ich ja ursprünglich für mich gemacht, um auf bestimmte Ideen zu kommen. Und eins, was, glaube ich, dir sehr gut gefallen hat, war dieses im Kreise der Besten.
Oh ja, das...
Das habe ich mal für mich für ein Marketing-Thema entwickelt und das ist hinterher zu einem der eigentlich schönsten Formate geworden, die wir in der Trainer- und Coach-Ausbildung machen. Jetzt piept es gleich, Moment. Mhm. Dann erklären wir kurz das Format und dann gehen wir zum nächsten Wochenende über, Moment, und es piept. Da übt man ja auch ganz viele Sachen gleichzeitig. Wo es darum geht, dass ich mir fünf Trainer aufstelle und die sortiere danach nach Qualität. Also ich sage immer dazu, wenn du dir selber zum Beispiel 7 Punkte geben würdest, nimm einen, der weniger als 7 hat und die anderen 4 können mehr als 7 haben. Und die stellt man dann auf in hierarchischer Reihenfolge, ordnet sich selbst ein und sucht dann Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu den beiden links und rechts von sich. Und dann wechselt man Platz für Platz die Reihe hoch. Mhm. Und ich weiß noch, bei dir war auf der Spitzenposition Jesus.
Ja.
Und ich glaube, als du dann über Jesus standst, wurde es dir selbst auch ein bisschen unheimlich, wenn ich mich richtig erinnere.
An die Stelle habe ich mich nicht getraut.
Ehrlich nicht?
Nein.
Ah, das finde ich aber eigentlich sympathisch.
Ja. Also wir haben die, glaube ich, mit 5 Positionen gemacht und ich hatte Jesus als 6. Position aufgestellt. Und da habe ich gesagt, da stelle ich mich links daneben, aber in die Position da drüber,
Du wolltest also nicht, dass die anderen um dich rumstehen und sagen, mein Gott, Daniel.
Und der Unterschied zwischen der Position, die davor war, das war damals Jordan Peterson, und der Position, der war nochmal dramatisch. Aber gewissermaßen von der Trainerkompetenz zu erleben, wie man zwischen Jordan Peterson und Jesus steht.
Ja, das ändert was, ne? Ich habe es ja auch für mich gemacht, um einfach innerlich zu üben, wie ist es überhaupt mal so bestimmte... Also es sagt sich so leicht, ich will besser werden als Trainer. Das sagt sich so leicht. Aber so eine Übung gibt dem halt dann Wahrkog. Was genau bedeutet das eigentlich, wenn ich irgendwann auf dem Niveau von Tony Robbins oder auf dem Niveau von Jordan Peterson, also auf dem Niveau von Leuten, die halt irgendwie 10.000 Leute in den Saal bekommen, wo ich sagen muss, sorry, aber das ist jetzt einfach über unserem Niveau, rein vom Effekt her auf so einer Bühne zu stehen und das dann in dem Fall zu erleben, Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
Das und für sich überhaupt auch erstmal Kriterien klar zu kriegen, woran mache ich denn überhaupt einen guten Trainer fest?
Ja.
Also gemessen an dem, was ich als einen guten Trainer empfinde, weil die Liste derer, die Leute da als einen guten Trainer aufgestellt haben, die war halt so was von unterschiedlich. Also,
ja, klar.
Ist ja auch ein sehr individuelles Ding, was ja dann auch mit einer entsprechenden großen Selbsterkenntnis
verbunden. Und du weißt, wir schrotten gerade völlig unseren Zeitplan.
Ich weiß.
Und ich muss noch zwei Sachen anmerken an dieser Stelle. Nämlich erstens, wenn wir schon darüber reden, über diese Übung, die kommt vor allem im Trainertraining. Mhm. Und zweitens ist es ja so, dass in zwei Wochen ist der Kongress in Zeilitzheim. Mhm. Und da habe ich ja die Frechheit vor, zum ersten Mal im Leben innerhalb von schlappen 60 Minuten ein Modeling zu machen, daraus eine Übung zu designen und die Übung mit der Gruppe durchzuführen.
Aber als Handlungstyp ehrenhalber wird dir das gelingen?
Es ist eigentlich unmöglich.
Ja.
Darum bin ich selbst gespannt. Ich gucke, dass ich selbst auch komme zu dem Vortrag von mir und dann bin ich gespannt.
Und es war ja so hier in der Jablonski-Straße, die unmöglichen Dinge, die erledigen wir sofort. Mhm. Wunder brauchen ein kleines bisschen länger.
Oder? Weil du hast ja gerade selber gesagt, ich meine, die Übung zu designen hat uns heute ungefähr 2 Stunden gekostet und die Übung durchzuführen war dann nochmal 1,5 Stunden. Und diese 3,5 Stunden werde ich dann aber noch mit dem Modeling zusätzlich in Zeilitzheim heute in 2 Wochen. Mhm. Also, wenn man den Podcast am Dienstag hört, ist es dann schon vorbei. Ich glaube, jetzt verlaufe ich mich auf der Timeline und wir lassen das.
Wir orientieren uns mal eher Richtung Ebene 6.
Genau, jetzt kommt fortgeschrittene NLP-Technik für Gruppen und Systeme, zum Beispiel Konfliktmanagement, Meta-Mirror. Mhm. Du weißt, warum ich den so betone. Mhm. Aufstellungsarbeit, Ressourcen im Beziehungsnetz und Zeit läuft. Und ich habe Gerüchte gehört, dass kürzlich im Studio Jablonski wohl ein ziemlich abgefahrenes Webinar war, was es noch im Archiv zu finden gibt auf Edomant und in der World of NLP, wo ein gewisser Daniel Köpke genau diesen Meta-Mirror mit einem gewissen Matthias live vorgeführt hat und jetzt bestimmt sagen kann. Also ich finde das Format übrigens wirklich krass alltagstauglich.
Ja. Du auch? Ich auch. Das ist für mich auch für Konflikte mit Menschen, die jetzt für ein wirkliches Klärungsgespräch nicht zur Verfügung stehen, absolutes Gold, sich überhaupt erstmal den eigenen Umgang innerhalb dieses Konflikts mit sich selber bewusst zu machen und da erstmal mit sich selbst einen ressourcevollen Umgang zu bewirken, führt ganz oft, und das ist meine Erfahrung, dazu, dass ich anderen, also meinem Konfliktpartner, den ganz anders begegne und plötzlich ist der Konflikt macht dann immer pff.
Vielleicht so als einen Satz, weil vielleicht nicht jeder das Format kennt, es geht ja darum, dass man die Schichten des eigenen inneren Dialogs erforscht, während man in einem Konflikt ist. Und mir ging es so, am Ende macht man ja, man wirft einen ganz kurzen Blick in den Konfliktpartner, um sich nur klarzumachen, da gibt es ebenso viele Schichten, die wir aber nicht erforschen. Trotzdem war das der Punkt, der mir im Alltag am meisten weitergeholfen hat, mir einfach klarzumachen, dass wenn ich im Konflikt sehr ambivalent bin, was man ja im Konflikt meistens ist, dass mein Konfliktpartner genauso ambivalent ist.
Ja.
Das heißt, im Grunde, wenn ich mit einem einen Konflikt habe, steht sich ein Team gegen das andere Team und die Teams sind sich intern nicht komplett einig.
Ja.
Und aus dem Metamirror zu lernen, ich kann im Konflikt auch verschiedene Seiten meines Konfliktpartners ansprechen, fand ich sehr alltagstauglich.
Unbedingt.
Man kriegt auch den Blick dafür. Ne? Man sieht irgendwann, jetzt tritt jemand anders auf.
Und ich habe ja auch mit Matthias sogar eine etwas experimentellere Variante von dem Format gemacht, weil wir ja gar keinen Konflikt im engeren Sinne mit ihm bearbeitet haben, sondern das Thema, was Matthias ja schon öfter mal präsentiert hat, das sein Thema mit dem Ansprechen von Frauen. Und also auch da haben wir im Prinzip ja eher eine Art abstrakten Konflikt zwischen ihm und der Rolle der Frau. Oder
der Frau an sich.
Oder wie auch immer. Also wir hatten in dem Fall eine Art Archetyp von einer attraktiven Frau eben aufgebaut, die halt bestimmte Prozesse in ihm auch ausgelöst hat und einen bestimmten internen Dialog, der dann auch wieder einen internen Dialog hat. Und ich liebe ja auch diese rekursive Logik, also dieses eine Logik auf sich selbst zu beziehen und mir zu überlegen, hey, mein interner Dialog hat auch einen internen Dialog. Das ist ganz großer Teil meines
Buches. Warst du dabei, wie wir das gemacht haben jetzt im Modeling Master? Warst du nicht dabei, ne? Oder war das der Block, wo du Ersatzassistent warst? Weil da.
Erzähl mal.
Ich glaube, du warst dabei, weil da war am Ende, kam dann von einem der Satz, dass der Metamirror eigentlich ein Beziehungstyp-Modeling ist.
Ja,
Da war ich ja. Also, das fand ich einen wirklich großartigen Satz, mir klarzumachen, das stimmt, der Metamyro ist für 2/3 der Menschen ziemlich abgefahren, wie wild das innen drin zugeht. Jeder Beziehungstyp sagt, sorry Leute, das ist für mich der Alltag. Also, so bin ich halt innerlich mit diesen vielen, vielen Teilen. Also auch da bringt es nochmal sehr viel Alltagsverständnis für Beziehungstyp sein.
Wobei ich glaube, dass im Grunde jeder Mensch so ist, nur vielleicht sind bei Beziehungstypen 1-2 mehr von diesen Schichten im Bewusstsein. Also, dass die mitkriegen, was da an Chaos in ihnen tobt.
Ja.
Wohingegen, na gut, das ist jetzt eine heiße These.
Ich weiß es nicht. Wir reden jetzt da über die, naja gut, ich sage jetzt keine Metapher, wenn dann zwei Erkenntnistypen sich versuchen, in Beziehungstypen einzufühlen.
Ich glaube, die Metapher ist peinlich.
Was da auch kommt, ist Ressourcen im Beziehungsnetz an diesem Wochenende. Und das ist auch eine Übung, die entstand auch aus dem Selbstcoaching bei mir. Also die habe ich für mich gemacht. Und die finde ich auch super alltagstauglich, weil da hatte ich mal wieder irgendeinen dunklen Augenblick und habe mir überlegt, jetzt sitze ich da so und blas Trübsal und wenn das meine Teilnehmer wüssten, würden die sagen, das glaube ich überhaupt nicht, der Typ kann so viel NLP, der bläst nicht Trübsal. Und als ich den Gedanken gedacht habe, dachte ich mir, na gut, dann mache ich das einfach mal. Und habe dann sozusagen um mich herum ein paar Leute aufgebaut, unter anderem Teilnehmer, aber auch Freunde, Familie und mir überlegt, wie würden die mich eigentlich wahrnehmen? Nicht unbedingt jetzt in dieser konkreten Situation, aber insgesamt. Und plötzlich wurden mir Ressourcen klar von mir. Und daraus wurde diese Übung Ressourcen im Beziehungsnetz. Und das ist auch so ein Alltagsmove inzwischen bei mir. Dieses, gerade so viele Beziehungstypen hört man immer so sagen, oh Gott, was denkt der von mir? Das kommt nur negativ. Dabei kriegt man auch so viel Bewunderung von anderen Leuten. Und die kann man auch mal antizipieren, dass man da reingeht und sich das reinzieht.
Ja. Unbedingt. Und ich finde halt so gerade dieses systemische Verständnis, was ja dieses Wochenende auch gewissermaßen schult, ich finde, das macht einfach auch Mut für den Alltag. Also ich habe da immer noch als Bild im inneren Kopf, wo wir auf diese coole Bernd-Isard-artige Art die Aufstellung uns vergegenwärtigen oder du eine Aufstellung lehrst in Form einer Aufstellung. Also dass wir die Gruppe einfach nehmen und bestimmte Aufstellungsprinzipien, bestimmte systemische Prinzipien erkunden, indem wir halt so Sachen sagen, naja, jetzt sucht mal jemand einen Platz, in dem er sich wohlfühlt und dann kommt jemand dazu und wie verändert es sich und kommt noch jemand dazu und dann versucht einer vielleicht es dem einen gut gehen zu lassen und dadurch geht es aber einem anderen wieder schlechter und dann verlässt mal einer den Raum und dann steht plötzlich jemand auf seinem Platz und das ist so ein, ich finde, dass dieses Wochenende schafft halt wirklich so ein schönes Alltagsbewusstsein auch für so Alltagsphänomene wie, da ist halt irgendwie ein Kollege, der geht und ganz plötzlich übernimmt halt irgendwie jemand seine Rolle. Weil der halt,
du weißt schon, dass wenn jetzt Beziehungstypen unseren Podcast hören, werden die wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ach so, Erkenntnistypen wissen das gar nicht von Hause aus. Aber ich glaube, das ist es ja im Grunde, dass man sozusagen als Nicht-Beziehungstyp halt dann im Rahmen der Masterausbildung mal so ein paar Dinge lernt, die für einen Beziehungstypen noch nicht mal Alltag sind, sondern einfach wie atmen. Von daher stimme ich dir komplett zu.
Ja.
Im Grunde müssten wir auch noch einen Sei-Handlungstyp und Sei-Erkenntnistyp-Wochenende einbauen. Dass man die beiden Qualitäten auch mal lernt. Aber es ist ja so, ich meine, alleine der Positionswechsel ist ja für viele Menschen schon etwas, was man mal im Alltag üben kann. Das können viele nicht. Also für mich ist immer das leuchtende Beispiel für Leute, wo der Positionswechsel scheitert, wenn da nachts um 3 auf dem Hinterhof laute Musik ist. Ich hatte das mal und ich hatte von der Frau die Telefonnummer und rufe da an und beschwere mich über die laute Musik und es kommt die Antwort, aber es ist doch gute Musik.
Ja.
Wo ich denke, du hast komplett recht, es ist wirklich gute Musik, weil es ist nachts um 3. So dass du merkst, da ist der Positionswechsel, der funktioniert einfach nicht.
Zumindest in dem Moment nicht.
Ja, genau. Und darum ist schon gut, wenn man den im Alltag kann. Ich bin mir auch sicher, dass viele Chefs froh wären, wenn ihre Verkäufer wirklich imstande wären, mal in den Kunden reinzuwechseln, in dessen Position. Also der typische nerdige Verkäufer, der sagt, aber ist doch spannend, was das Gerät alles kann. Halt nur nicht für den Kunden.
Ja. Nicht für alle Kunden.
Du atmest so, als ob du noch was sagen wolltest.
Ja, na, weil dieser Positionswechsel ist natürlich essentiell in jeder Form von Beziehung. Also wann immer man irgendwie nicht nur Beziehungen führen will, in denen man sich gegenseitig fertig macht und anbrüllt und anschreit und irgendwie sich gegenseitig schlechte Gefühle macht, sondern halt eine ressourcevolle, wertvolle, stärkende Beziehung führt, dann ist einfach ein gewisses Maß an Achtsamkeit und Rücksicht füreinander notwendig. Und das umfasst natürlich auch die Fähigkeit, sich in den anderen reinversetzen zu können und tatsächlich zu antizipieren, was will der denn jetzt wirklich und nicht nur meine eigenen Werte und Bedürfnisse und Theorien und Weltmodelle auf den drauf zu projizieren.
Spannend, ob sich das ein Beziehungstyp fragen würde, was will der denn jetzt wirklich oder ob da nicht die Frage wäre, wie geht's denn dem jetzt gerade wirklich?
Ja, wobei für mich auch die Beobachtung selbst bei Beziehungstypen halt ist, selbst wenn die einen Positionswechsel machen, egal ob die sich jetzt fragen, was will der oder wie geht's dem denn, heißt nur, weil ein Beziehungstyp einen Positionswechsel macht, dass das tatsächlich auch dem entspricht, wie der sich wirklich fühlt oder was der wirklich will.
Naja, drum meine ich ja, das finde ich wirklich eine spannende Frage, die da rauskommt, weil ja, wenn man jetzt mal ganz kurz in das Modell von Spiral Dynamics wechselt, ist ja so, dass wenn ich auf grün einen Positionswechsel mache, nehme ich ja meine eigenen Werte mit.
Ja.
Das heißt, es würde eigentlich bedeuten, dass ein Beziehungstyp, der halt sehr in Fühlen, ich darf jetzt nicht sagen in Fühlen denkt, das ist ein Widerspruch, also der sehr in Fühlen funktioniert, dass der sich natürlich logischerweise, und das ist die klassische Beziehungstypfrage, wie geht's dir, wie fühlst du dich? Oder eben auch dieses Antizipieren, oh, ich spüre, dir geht so und so. Aber mir ist nur gerade aufgefallen, dass die Formulierung, ich bin Beziehungstyp, ich spüre, was du willst, ich glaube, die wäre ungewöhnlich. Die wäre sehr ungewöhnlich. Und wenn ich überlege, meine Erfahrung mit Beziehungstypen ist so, dass die oft sehr gut darin sind zu spüren, wie es einem geht, aber oft sehr daneben liegen zu spüren, was man will. Die dritte Möglichkeit wäre, ich spüre, wer du bist. Jetzt haben wir schon wieder irgendwie was Neues Triadisches entwickelt. Das war ja auch wie im Coach-Blog, wo wir wieder eine neue Triade entwickelt haben. Aber ich glaube, die decken wir jetzt nicht auf. Das wird sonst... Wir sind sonst zeitmäßig ohnehin ganz fürchterlich. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber das Maiwochenende ist geteilt. Das hat zwei Themen. Unser Zeitplan ist ja ohnehin schon ziemlich... vage. Ich schlage vor, wir packen uns mal das Maiwochenende an und wenn wir merken, wir kommen da viel ins Reden, dann waren es 4 Wochenenden,
gut,
die wir besprochen haben und dann machen wir halt das nächste Mal entweder 6 oder es wird halt nochmal 2 Teile geben mit jeweils 3 Wochenenden, weil man kann ja über die Sachen auch länger reden. Es ist vermutlich auch angemessen zu sagen, dass man über Masterformate im Alltag ein bisschen länger redet. Deswegen starte ich noch einmal die Uhr.
Ja.
Und wir kommen jetzt im Mai zu einem Tag fortgeschrittene Anwendung der logischen Ebenen und zu einem zweiten Tag fortgeschrittene Submodalitätenarbeit. Und gerade bei Submodalitätenarbeit ist ja natürlich so, dass ich immer wieder daran erinnere, dass nach allem, was ich weiß, es in den Anfangsjahren des NLP von Connie Ray und Steve Andreas eine 3-stufige NLP-Ausbildung gab. Stufe 1 Practitioner, Stufe 2 Master, Stufe 3 Submodalitäten. Ich sage das gerne dazu, um die Bedeutung dieses Themas kundzutun, dem man 20 Tage widmen könnte.
Im Grunde genommen, wenn du so willst und wenn ich das, was ich durch inzwischen, glaube ich, 11 oder 12 NLP-Ausbildungen insgesamt gelernt habe, wenn ich es in einem Wort zusammenfassen sollte, würde ich halt vor allen Dingen sagen, visualisieren oder im Allgemeinen Submodalitätenarbeit. Ja. Und das ist eine so unterschätzte Fähigkeit als Trainer, als einfach nur guter Freund, also die Fähigkeit, mit zu visualisieren, buchstäblich, was jemand sagt und wenn jemand im normalen Alltagsgespräch zu sagen, irgendwie so eine Plattitüde von sich gibt, wie ich stehe mir da im Weg, dann buchstäblich zuzuhören und eben rauszuhören, dass es halt irgendwie ein Ich von meinem Gesprächspartner gibt, der da irgendwo lang geht und einen Gesprächspartner, der, also dass es da zwei Ichs gibt, die da irgendwie aufeinander prallen. Ich sehe das dann wirklich und so eine Qualität zu entwickeln, das ist für mich der Hauptaspekt, der für mich durch NLP entstanden ist.
Ich glaube, du hast jetzt auch schon die Schwierigkeit versehentlich im Nebensatz benannt, weil du meintest, es wäre für dich eine ganz wichtige, tolle Fähigkeit.
Ja.
Ich habe gerade, ist ja auch das Wochenende logische Ebene, ich habe gerade nochmal aktuell gegoogelt, bei Dils im Original heißt die Ebene 3, also im Deutschen wird die Ebene 3 im Original immer mit Fähigkeit übersetzt. Mhm. Und dann wollte ich wissen, wie heißt es eigentlich im Original? Und bin draufgekommen, dass es im Englischen ja zwei verschiedene Übersetzungen für das Wort Fähigkeit gibt, nämlich Ability und Capability. Mhm. Und das ist das eine beschreibt ja das, was du kannst, die Ability, und das andere beschreibt das, was du können könntest, das Potenzial. Mhm. Und bei Dils ist Capability. Das ist für ihn die Ebene 3. Okay. Also auf Ebene 3 ist das Potenzial, was du entfalten könntest, wenn du es tätest.
Witzig, ich hätte es genau andersrum zugeordnet.
Vom Wortlaut. Das ist, was ich jetzt nochmal wirklich nachgegoogelt habe. Also bei ihm steht Capability und es wird halt definiert als das Potenzial. Das heißt, und jetzt kommen wir genau zu der Schwierigkeit, das muss man üben.
Ja.
Man muss es üben. Das heißt, die Inhalte der oberen logischen Ebenen, auch die Formate auf oberen logischen Ebenen, kann man, wenn man die Grundlagen drauf hat, einfach tun, weil man versteht sie. Man wirft nur mal einen Blick rein, das Ding hat man nach einer Stunde oder so weiter drauf. Mhm. Submodalitäten braucht, wenn ich jetzt sage, jahrelanges Training, kommt keiner mehr in die Ausbildung. Mhm. Stundenlanges Training. Mhm. Zwar gelogen, weil es braucht jahrelanges Training, aber nein, ich will damit sagen, dass es halt etwas ist, wo du je länger du es übst, umso besser wirst du, weil untere logische Ebenen ist halt immer schon so gewesen, je öfter, desto besser.
Wobei man da an der Stelle auch noch eine Lanze brechen muss fürs NLP, weil im Gegensatz zu Geige spielen, was halt auch jahrelange Training das braucht, macht NLP vom ersten Tag an Spaß.
Ja, ja, und bei Submodalitäten ist es am Anfang für viele Leute frustrierend.
Ja.
Weil sie einfach merken, und da könnten wir jetzt einen kurzen Ausflug machen in die Freuden unseres Schulsystems, dass ich bin auch der Meinung, dass die logischen Ebenen auch ein Entwicklungsmodell beschreiben, wie wir uns in unserem Bewusstsein entwickeln.
Ja.
Und die meisten Leute lernen irgendwann im Leben, dass sie ihr Verhalten halbwegs steuern können. Das nächste wäre jetzt, ihr inneres Verhalten zu steuern, ihre Innenwelt. Und das wird halt nicht geübt.
Ja.
Das Üben, irgendwann kriegst du mit, das üben Kinder, die üben dann quasi Tagträume, die üben die innere Vorstellungswelten. Dann kommen sie in die Schule und das heißt, träumen nicht rum. Das heißt, es wird nicht nur nicht gefördert, es wird sogar in vielen Fällen gestoppt. Und dann kommen sie irgendwann in den Master, die Leute, und dann sagt man ihnen strahlend, jetzt zur Modalitätenarbeit. Und dann siehst du oft das Gesicht nach dem Motto, ey Mist, ich habe das vor 15 Jahren aufgehört zu üben.
Und hatte vielleicht im Practitioner mal 3 Tage irgendwie dazu. Und dann ist irgendwie doch wieder ziemlich dunkeltuchen.
Und ich denke auch ganz oft dran, ich meine, der Zauberwürfel Rubik's Cube ist entwickelt worden von diesem Mr. Rubik, damit seine Architekturstudenten das Visualisieren üben. Ich finde es nach wie vor schier unglaublich, diesen Würfel zu visualisieren. Also man kann irgendwann lernen, ihn quasi auf einer mechanischen Ebene zu lösen. Aber wirklich diese kleinen bunten Würfelchen zu visualisieren, dass du genau weißt, wenn du klick, klick, klick machst, wohin bewegt der sich eigentlich jetzt? Mhm. Das ist so abgefahren, sich klarzumachen, wie dieser Mann wahrscheinlich visualisieren konnte.
Und dennoch finde ich, ist gerade die Submodalitätenarbeit so eine unglaublich alltagsrelevante Anwendbarkeit. Also ich meine gerade die letzte Intervention in der, auf der Ebene, die fällt mir gerade, ist noch keine halbe Stunde her. Da habe ich gerade mich mit Stefanie unterhalten, die ja jetzt hier Assistentin im Master war. Und sie meinte, naja, sie hat ein bisschen leichte Kopfschmerzen und überlegt gerade eine Tablette zu nehmen. Wo ich dann mit ihr meinte, hey, du kannst doch NLP, du kannst doch Submodalitätenarbeit. Und habe sie auf die Idee gebracht, na stell dir mal einfach vor, du würdest jetzt eine Tablette nehmen. Und mal angenommen, du würdest bemerken, dass die Tablette anfängt zu wirken. Woran genau würdest du feststellen, wie genau würde sich dein inneres Bild verändern? Wo genau verändern sich wie, welche kleine Muskeln, wo gibt es eine Anspannung, Entspannung und so weiter? Das ist im Prinzip billige Submodalitätenarbeit.
Ja, aber ich glaube, Submodalitäten ist die mächtigste Ebene im NLP, ja. Weil wenn die nicht klappt, klappt alles darüber nicht.
Ja.
Da kannst du dir deine ganzen oberen logischen Ebenen sonst wohin tun.
Ja.
Wenn die Submodalitätenarbeit nicht klappt, ist da einfach Dunkeltuten angesagt.
Richtig. Und wenn du halt sagst, visualisiere jetzt mal dein Zukunftsselbst,
ja.
Und du kannst dir kein Zukunftsselbst vorstellen, dann nutzt dir auch die tollste Technik auf oberen logischen Ebenen nicht.
Das erste Mal, wo ich alltagstaugliche Submodalitätenarbeit eingesetzt habe, du kennst die Geschichte, da war ich in meiner eigenen Practitioner-Ausbildung noch und war in meiner Wohnung in Wedding, als plötzlich irgendwie abends oder nachts einer an die Türe donnerte.
Ja.
Und ich gucke da durch den Türspion und sehe da so einen angetrunkenen, muskelgepackten, übel aussehenden Gesellen und habe mich dann in meiner Wohnung hinten versteckt und dann ist der irgendwann abgezogen. Mhm. Ich hatte Wahnsinnsangst, Herzschlag und alles drum und dran. Mhm. Und wollte aus der Angst raus und habe dann dieses innere Bild genommen von dem Typen, dieses runde Bild vom Typen mit dem Türspion, habe erstmal dem eine Clownsnase aufgesetzt, ein Partyhütchen, Zirkusmusik unterlegt und den tanzen lassen und dann ging es mir nach ein paar Minuten wieder richtig gut. Und das ist einfach diese Macht über die inneren Bilder. Bei Bandler heißt es, wer fährt den Bus?
Ja.
Bist du ein Opfer deiner Submodalitäten oder hast du sie im Griff? Und das ist echt beeindruckend.
Unbedingt. Und haben wir schon erwähnt, dass man das üben muss?
Nee,
aber man muss es üben. Aber haben wir auch schon erwähnt, wo man das üben kann?
Im Geigenunterricht?
Im Geigenunterricht und in meiner neu gegründeten Übungsgruppe.
Ach, machst du Submodalitätenarbeit?
Irgendwann bestimmt auch, aber so Submodalitätenarbeit ist ja irgendwas, was immer im Prinzip.
Das ist aber jetzt gemein, wenn wir die Übungsgruppe benennen. Weißt du warum?
Warum?
Der Podcast geht an die ganze Welt.
Ja.
Und die Übungsgruppe ist nur in Berlin.
Ja.
Das ist unfair.
Das ist unfair, aber vielleicht freut sich der eine oder andere Berliner, das zu wissen.
Genau. Dann guckt er auf unsere Homepage und findet einen Hinweis auf deine Übungsgruppe, die nächstes Mal über Timeline geht und dann aber irgendwann über Submodalitäten.
Genau.
Im Gegensatz zu den anderen Sachen, die wir jetzt besprochen haben, die halt immer irgendwie lang dauern, ist Submodalitäten ja echt was, das geht in Sekundenbruchteilen, wenn man das drauf hat.
Wenn man es drauf hat und trotzdem, finde ich, sind viele Interventionen klappen auch erst, wenn man eine gewisse Zeit investiert.
Ja.
Also eine bestimmte Visualisierung bekommt manchmal auch einen emotionalen Effekt erst nach 10, 15, 20 Minuten. Also auch die Frau Birkenbiel sagt ja zum Beispiel, eine Zielearbeit mit einem Ziel, worüber du nicht eine Viertelstunde, 20 Minuten träumen kannst, ergibt im Grunde keinen Sinn. Sie meinte, wenn du von deinem Ziel nicht 20 Minuten schwärmen kannst, dann schmeißt das Ziel weg. Das ist ja auch ganz oft verknüpft mit entsprechender Hormonausschüttung, mit entsprechender Biochemie, die da sich auch entsprechend anpassen muss.
Das Zitronenbeispiel kennst du, ne?
Bitte?
Das Zitronenbeispiel?
Ja.
Der Klassiker?
Ja.
Dass man Leute mit durch eine kleine Trance führt, was sie in der Zitrone sehen, dann schneiden sie durch, dann kommt der typische Geruch, dann läuft diese Tropfen von dem Zitronen, von der Schnittstelle so runter und dann nehmen sie die in die Hand und riechen dran, dann beißen sie rein und im Grunde bei jedem, der diese Trance hört, fängt so sofort an der Sabber zu laufen. Mhm. Naja, innere Bilder haben dann die körperlichen Konsequenzen.
Ja.
Das ist völlig klar. Man denkt an irgendwas, der Puls rast, man denkt an was anderes und man entspannt sich.
Ja. Und der Albtraum im entsprechend eigentlich kuscheligen Bett passiert ja auch nur.
Genau. Und nachdem wir ja eh überziehen und bloß 4 Wochenenden machen, will ich nochmal auf den einen Punkt kommen, den du gerade gesagt hast, weil ich halte ihn auch für sehr wichtig, nämlich die Submodalitäten von anderen Leuten zu hören. Mhm. Also wenn dir einer was erzählt, das war meines Wissens auch die Geburtsstunde von Submodalitäten, dass angeblich Bandler und Grinder auf dem Heimweg von irgendeiner Gruppe in the Wild Days, wie du gerade erwähnt hast, von irgendeiner Frau geredet haben, die irgendwie meinte, sie blickt da nicht durch, das wäre ihr zu hoch. Mhm. Und dann der Bandler zum Grinder oder der Grinder zum Bandler meinte, sag mal, wie wäre das, wenn das jetzt wirklich echt wäre? Also wenn die wirklich nicht durchblickt. Und dann kam halt sowas wie, die sagt, ich blick nicht durch und dann kommt als Antwort, dann putzt doch die Scheibe. Mhm. Weil man halt das mal wirklich ernst nimmt, dass die Leute vielleicht einfach beschreiben, in welcher inneren Vakuumwelt sie wohnen. Und das im Alltag zu können, ist natürlich auch Hammer.
Weil ich die Antwort auf das ist mir zu hoch, eigentlich fast noch schöner fand.
Naja, du als Chemiker müsstest eigentlich die allerschönste Antwort kennen, die wir jemals hier gehört haben.
Welche meinst du?
Da meinte eine Teilnehmerin, ich bin echt sauer, und ein anderer Chemiker antwortete mit, dann müssen wir dich auslaugen.
Ja.
Und du merkst, das ist halt, wenn Chemiker über Submodalitäten nachdenken, ne?
Ja.
Dann kommt es so raus. Also das finde ich wirklich spannend, weil du halt auch gerade sagst, wenn Leute dann sagen, ich mich, oder da stellt sich mir ein Problem in den Weg, das ist mir zu hoch, das kommt auf mich zu. Und diese ganzen Sachen einfach zu hören, das geht weit über visuell, auditiv, kinästhetisch hinaus. Mhm. Das ist so, was man im Praktischen also macht, dass man sich schon mal freut, wenn man den Hauptsinneskanal hört. Mhm. Aber dann diese ganzen Feinheiten zu hören und da drauf reagieren zu können, das ist dann wirklich fortgeschrittene Arbeit mit Submodalitäten. Ich gucke mal kurz auf die Uhr, ja?
Also ich finde auch die Beispiele, die wir da in dem Masterwochenende noch kennenlernen, auf welche abgefahrene Art und Weise man Submodalitäten auch noch einsetzen kann. Gut, den Compulsion Blowout, den schaffen wir oft nicht, aber den finde ich ist trotzdem auch eine sehr alltagstaugliche Technik, nämlich die Essenz ist ja, wenn ich ein Gefühl nicht besser machen kann, dann kann ich oft ja aber ein Gefühl trotzdem noch verstärken. Mhm. Und in dem Moment, in dem ich es gut kalibriert verstärken kann und wirklich ein bisschen Ahnung, ein bisschen Erfahrung mit Submodalitäten-Technik habe, bekomme ich da bei einem Klienten, der wirklich sehr ressourcearm ist, manchmal den in ein Gefühl von, jetzt ist es so schlimm und plötzlich ist es weg.
Kennst du dieses, dass die Quelle wahrscheinlich eine Intervention ist, für die Milton Erickson berühmt war?
Ich kann es mir sehr gut vorstellen, aber die Quelle kenne ich jetzt nicht.
Erickson war dafür berühmt, dass gerade, es kamen oft zu ihm Leute mit Gewichtsproblemen. Mhm. Und dann war eine Standardintervention von ihm, er hat ihm gesagt, ich bitte Sie, dass Sie in den nächsten 4 Wochen 2 Kilo zunehmen. Mhm. Die Leute völlig schockiert natürlich, wie zunehmen, ich will doch abnehmen. Na, machen Sie mal, üben Sie mal, dass Sie 2 Wochen zunehmen können. Und dann kamen die halt wieder. Nach 4 Wochen, und da meinte er, und die, die sagten, es ist mir gelungen, 2 Kilo zuzunehmen, meinte er, sehen Sie, Sie können Ihr Gewicht steuern. Und die, die gesagt haben, was die Mehrheit war, ich habe mein Gewicht gehalten, meinte er, sehen Sie, das hängt doch gar nicht vom Essen ab. Also es ist egal wie, aber dieser Grundgedanke, wenn ich was nicht verbessern kann, kann ich es vielleicht verschlechtern. Mhm. Und daraus eine Ressource gewinnen, wie ich das zum ersten Mal mitbekommen habe. In meiner eigenen Masterausbildung bin ich auch aus allen Wolken gefallen, weil ich gemerkt habe, ich habe im Grunde 50% der Interventionen nicht gesehen, weil ich mir nie erlaubt hätte, ein schlechtes Gefühl zu verstärken. Aber es ist oft wirklich die Lösung. Weil es dann einen Qualitätsunterschied gibt. Es schlägt dann irgendwie um. Es gibt dann eine, wie nennt man das, disruptive Veränderung.
Ich kenne
Ein Kipppunkt. Mhm. Es gibt einen Kipppunkt. Mhm. Das innere Klima überhitzt sich dann so sehr, dass... Nee, jetzt wäre die Metapher komisch. Mhm. Ich glaube, wir lassen das weg. Und machen zum Schluss noch, weil wir eh nicht zum Juni-Wochenende kommen werden, noch mal irgendwie 5 Minuten, weil wir sind kurz vor einer Stunde, 5 Minuten zum Thema fortgeschrittene Anwendungen der logischen Ebene, Logical Alignment, Ressourcen erweitern und ich bin nicht mein Stuhl.
Dieses Ich bin nicht mein Stuhl, ich hatte es ja vorhin, glaube ich, auch bei den Ebene 7 Formaten auch so ein bisschen angefügt. Ich glaube, das ist ja, das sagst du ja selber auch, ist im Prinzip ja eigentlich die Übung, in der alle Master-Inhalte auf einmal konsolidieren. Also im Master geht es im Prinzip ja darum, dass ich lerne, meine eigenen logischen Ebenen, meine eigenen mein eigenes Mindset, mein eigenes Selbstbild, meine eigene Zugehörigkeit bis hin eben zu meiner eigenen Spiritualität quasi daran arbeiten zu können und mich halt nicht zu verwechseln mit meinen Werten und mit dem, also ich finde ja die Formulierung von Gunter Schmidt so putzig, der irgendwie meint so, oh goldig, hat sich jemand wieder mit einer Seite von sich verwechselt. Und das eben gewissermaßen generalisiert auf die kompletten oberen logischen Ebenen, dass Leute sich verwechseln mit einem Glaubenssatz, den sie haben, oder mit einem Wert, den sie haben und der in manchen Situationen des Lebens einfach nicht angebracht ist und einfach nicht angemessen ist. Das ist im Prinzip ja der Effekt der gesamten Masterausbildung. War es für mich zumindest.
Ich habe das an einigen Stellen wiedergefunden. Also wie gesagt, Gunther Schmidt sagt nicht, ich habe Angst, eine Seite von mir hat Angst. Ich habe aus dem buddhistischen Kontext dann so einen Satz gehört wie, ich bin nicht so und so, ich habe so und so. Das ist auch eine Idee.
Ja.
Ich war mal bei einer Physiotherapeutin, die hat an mir rumgedrückt, ich habe geschrien. Dann meinte sie zu mir, das ist nur der Schmerz, der wehtut.
Ja.
Was ich auch einen wunderschönen Satz finde. Mhm. Also, wir haben ja heute irgendwie den Podcast der Werbeeinblendungen. Da muss ich mal einfach auf meinen letzten Newsletter eingehen, wo ich gesagt habe, Assoziation, Dissoziation ist das nach meiner Meinung grundlegende Metaprogramm des NLP und ich glaube auch das grundlegende Metaprogramm unserer Kultur. Mhm. Und dieses Ich bin nicht mein Stuhl ist im Grunde die Fähigkeit, sich von all diesen Sachen dissoziieren zu können. Und wir neigen aktuell seit den 68er-Bewegung, neigen wir zum Überassoziieren, zum Verkleben. Mhm. Und das ist natürlich so, wenn du dich zu sehr mit diesen Sachen assoziierst, kannst du sie nicht mehr vernünftig ändern.
Ja.
Und darum ist schon eine gute Idee, dass man übt, auf jeder einzelnen logischen Ebene sich klarzumachen, ich habe Werte, ich kann nicht keine Werte haben, so wie ein Raum auch keine Temperatur haben, also nicht eine Temperatur haben kann oder nicht ein Volumen haben kann, muss halt sein, aber ich könnte auch ganz andere Werte haben. Und das ist diese Idee von, ich bin nicht mein Stuhl, das fängt gleich mit der Ebene Kontext, also ich bin nicht mein Stuhl, ich bin nicht meine Kleidung, ich bin nicht mein Verhalten, ich bin nicht meine Submodalitäten. Und dann geht man die Ebenen halt so durch und macht sich das klar. Und dann gibt es andere Veränderungsmöglichkeiten. Ich finde es spannend, dass du die Übung genannt hast als erste. Für mich ist Logical Levels Alignment viel alltagstauglicher.
Mhm. Erzähl mal.
Weil da geht es ja darum, die Ebenen miteinander zu verbinden. Mhm. Und das habe ich witzigerweise in meiner eigenen praktischen Ausbildung gelernt. Und das ist seitdem für mich so ein vertrautes Alltagstool, dass wenn mir irgendein Thema begegnet, bei mir oder bei anderen, dann klebt da ja meistens irgendeine Ebene dran und dann einfach mal mit einer Ebene hoch oder runter oder zwei Ebenen hoch oder runter. Also ich übersetze einen Glaubenssatz in Verhalten, ich übersetze Submodalitäten in ein Selbstbild. Wir haben es ja jetzt gerade, um den Loop zu schließen, in dieser Abschlussübung der Coach-Ausbildung gemacht, wo das auch so ein Move ist. Da war ja die Idee, dass wir über eine, also eigentlich war das auf den Ebenen gesehen, eine Intervention von 6 nach 4, nach 5, nach 2, nach 6. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr ungewöhnliche Art zu bauen, weil wir ja eigentlich im NLP sonst immer auf einer logischen Ebene bleiben. Mhm. Und der Move, der zu dem Alignment gehört, ist, dass wir halt auf Ebene 4 bestimmte Kompetenzen definiert haben und dann jede dieser Kompetenzen übersetzt haben in eine Identität. Also wie wäre das denn, wenn ich aus dieser Qualität von mir eine Identität werden ließe?
Jetzt, wo du so drüber redest, gebe ich dir vollkommen recht, dass es absolut alltagstauglich ist. Und zwar, glaube ich, für mich einfach so alltagstauglich, dass es so mir in Fleisch und Blut, in meinem Wesens, in meine Denkroutinen übergegangen ist, dass ich es fast gar nicht mehr wahrnehme, dass ich zwischendurch einfach mal die Ebenen durchscanne, wie wären das als Verhalten, wie wären das als Glaubenssatz, wie wären das.
Erinnerst
als
du dich nicht mehr, wie lange du das am Anfang geübt hast?
Ja, aber es ist auch schon eine ganze Weile her.
Dann geh auf die Timeline und es wird dir vorkommen, als wäre es gestern gewesen.
Ja. Und ich bin meinem Jüngeren selbst doch sehr, sehr dankbar, dass es damit irgendwann mal angefangen hat.
Damit haben wir jetzt schon fast alle Techniken der Masterwochenenden, die noch vor uns liegen, durch, oder?
Ja. Gut. Ich glaube, wir können da trotzdem noch mal einen zweiten Podcast drüber machen.
Nie zwei weitere Podcasts, weil wir sind jetzt mit 4 Masterwochenenden durch. So, dass wir beide sehr gespannt sind, wann der Punkt sein wird, wann wir den nächsten Podcast machen.
Ja.
Und, wollen wir noch irgendwas Wichtiges sagen, außer Tschüss?
Nö.
Dann lassen wir es damit gut sein. Ich danke dir, Daniel.
Ich danke auch dir.
Und ich freue mich auf die Fortsetzung.
Genau.
Tschüss.